Es geht mal vor und mal zurück. Sie kommen aus Ägypten, dem Land, wo sie aus der Sklaverei geflohen sind. Und sie sind am Weg in ein Land, das ihnen Gott als Heimat versprochen hat. Und dieser Weg, diese Wanderung dazwischen, ist ein beschwerlicher Weg durch ein lebensfeindliches Land, könnte man sagen. Unterwegs durchlaufen die Israeliten so einige Krisen, wo sie auch um ihr Überleben gebangt haben. Und auf dieser längeren Reise wechseln sich Krisen und Hochzeiten immer wieder ab. Und um eine dieser Krisen geht es heute. Und sie beginnt mit einem Umweg. Ich habe euch da mal versucht, ein Bild mitzubringen. Mal schauen. Ah ja, genau. Also wir befinden uns da so im Nahen Osten. Und es beginnt mit einer Reise. Ich habe euch den Predigttext hier mitgebracht. Er steht in 4. Mose Kapitel 21, falls ihr selber nachlesen möchtet. Vom Berg Hor aus zogen die Israeliten weiter und schlugen den Weg zum Roten Meer ein, um Edom zu entgehen. Sie waren unterwegs auf die Ostseite vom Jordan und der direkte Weg, ich weiß nicht, ob ihr das hier seht, der direkte Weg wäre eigentlich hier da hoch. Und wie man sieht, müssen sie da Gebiet durchwandern, das anderen Völkern gehört. Und brav wie sie waren, stellen sie eine offizielle Anfrage, dürfen wir durch euer Land ziehen? Und es kam ein entschiedenes Nein. Sie dürfen nicht durch. Sollten sie es wagen, dieses Land zu betreten, dann wird es Krieg geben. Und so beginnt die Krise mit einem Umweg. Wie ihr seht, wandern sie dann hier nach unten zum Roten Meer. Das ist hier der unterste blaue Zipfel, gehört zum Roten Meer. Das sind knapp 100 Kilometer nach unten, vielleicht ein bisschen mehr sogar. Und dann einmal um Edom drumherum und dann wieder 100 Kilometer hoch. Da ist man schon eine Weile unterwegs. Und was man, glaube ich, an diesem Umweg sieht, ist, Umwege nimmt man selten freiwillig. Das ist so, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist und es ist gesperrt oder die Landstraße und es ist gesperrt oder man hat sich gleich unabsichtlich verfahren. Wenn man einen Umweg nehmen muss, dann trennen sich Menschen auf. Die einen, die das gut verdauen und die anderen, denen es am Nervenseil sägt. Und für die Israeliten ist das genauso eine Situation. Sie wissen auf einmal, dass sie diesen Umweg nehmen müssen und in ihrem Fall erzeugt es Unmut. Sie sind unzufrieden mit ihrer aktuellen Lage, sie sind unzufrieden mit der Gesamtsituation und ihren Frust, oh ja, das war ein Zitat Richtung der Judas Manitou, und ihren Frust lassen sie dann auch raus. Unterwegs wurden die Israeliten ungeduldig und klagten Gott und Mose an. Und sie beklagen sich darüber, dass der Weg so anstrengend ist und fragen, warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt? Etwa damit wir hier in der Wüste sterben. Sie haben das Gefühl, dass der Weg, der ihnen zugemutet wird, eigentlich ein Weg ist, den sie nicht überleben werden. Und in dieser Situation blicken sie zurück auf die Zeit in Ägypten und wünschen sich ein Stück weit ihre frühere Heimat zurück. Sie vergleichen ihre jetzige Situation, und das haben sie auf ihrer Reise schon öfters gemacht, mit ihrem Leben, das früher in Ägypten da war. Und sie kommen zu dem Schluss, früher in Ägypten, da ging es uns doch gut. Wir hatten genug zu essen und wir hatten genug Arbeit. Und so beginnen sie sich nach der Vergangenheit zurückzusehnen. Man könnte fast meinen, sie wollen in die Vergangenheit zurück. Ich sehe da schon Schmunzeln in den Reihen, denn wer die gesamte Geschichte kennt, der kommt regelrecht ein bisschen in Staunen, was dieser Frust aus der Gegenwart mit dem Blick auf die Vergangenheit macht. Denn es zeigt sich, dass sie da eigentlich etwas vergessen und ein Stück weit sogar verdrehen. Sie hatten vergessen, dass die Flucht aus Ägypten stattfand, weil sie dort zu viel Arbeit hatten. Die waren gezwungen zu arbeiten, als Sklaven wurden sie ausgebeutet. Und sie sind dort gestorben. Ihnen wurde dort nach dem Leben gejagt. Und sie hatten auch vergessen, dass es mit dem Essen unterwegs zwar knapp war und auch mit dem Trinken, aber es hat zum Überleben eigentlich immer gereicht. Und ich glaube, was wir hier an den Israeliten sehen können, ist so eine menschliche Eigenart. Wenn die Zukunft ungewiss ist und wir uns unsicher sind, wo das alles hinführt und Wenn uns der Blick in die Zukunft unerträglich erscheint, dann ist oft die Folge davon der Blick nach hinten, in die Vergangenheit, dort, wo noch alles in Ordnung oder gut war. Und das ist eigentlich auch eine gute Eigenschaft, dass man schlechte Dinge aus der Vergangenheit, dass man sich davon distanzieren kann, dass unser Gehirn das sogar ein Stück weit filtert und vergisst. Aber hier in dieser Situation wird es den Israeliten zum Stolperstein. Denn dieses Vergessen der Vergangenheit, was ja eigentlich auch gut sein kann, verzerrt ihren Blick für die Gegenwart. Und sie kommen zu dem Schluss, dass das, was schlecht war, nämlich die Krisenzeit in Ägypten, eigentlich gut ist und es wird herbeigesehnt. Und das, was gut ist, nämlich diese wundersame Versorgung durch diese Wüstenzeit, wo Gott immer wieder mit Wundern eingreift, auch wenn es am Existenzminimum geblieben ist, aber zum Leben hat es gereicht, diese eigentlich gute Zeit wird als schlecht gedeutet. Und die Israeliten beginnen an Gott zu zweifeln. Es macht sich die Überzeugung breit, Gott meint es gar nicht gut mit uns. Er will uns hier in der Wüste sterben lassen. Er will uns eigentlich tot sehen. Uns geht es gerade schlecht. Darum gibt es Gott entweder nicht oder wenn, dann führt er Gemeines im Schild. Die Gegenwart mit Gott oder die Zukunft mit Gott erscheint viel weniger attraktiv, als die schlechte Vergangenheit, die man erlebt hat. In diesem Frust beginnt sich das Volk innerlich von Gott zu entfernen. Ah ja, genau, hier ist noch. Sie beschweren sich auch darüber, über das Manna, aber auf das möchte ich jetzt eigentlich nicht eingehen und weitergehen. Genau. Und dann passieren zwei eigenartige Dinge auf diese Klage, die sie zu Gott und zu Mose bringen. Das ist zum einen, wie Gott auf diese Klage reagiert und zum anderen, wie das Volk Israel auf diese Reaktion von Gott reagiert. Und zwar lesen wir da, da schickte der Herr Giftschlangen. Viele der Israeliten wurden gebissen und starben. Daraufhin liefen die Leute zu Mose und riefen. Gott schickt Schlangen, typische Wüstenbewohner, und die Israeliten werden gebissen und sterben dann auch in der Folge von diesem Gift. Und es hat eine gewisse Ironie, dass plötzlich Gott genau das tut, was ihm von den Israeliten vorgeworfen wird. Gott lässt zu, dass sie in der Wüste sterben. Und die Reaktion der Leute sehen wir, sie laufen zu Mose und rufen, ha, habe ich's doch gewusst, Gott will uns alle tot sehen, jetzt wissen wir es ganz genau, auf Gott und seine Versprechen ist kein Verlass. Wären wir doch nur ohne Gott in Ägypten geblieben, dann wären wir 1000-mal besser dran als jetzt hier in der Wüste mit all seiner versprochenen Hilfe. Komischerweise wäre das eine nachvollziehbare Reaktion, aber komischerweise haben die Israeliten ganz anders reagiert. Sie sagen, wir haben Schuld auf uns geladen, als wir dem Herrn und dir Vorwürfe machten. Bete zum Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit. Das ist doch eine eigenartige Reaktion. Da ist eine Not und diese Not wird sogar noch größer. Und diese größere Not relativiert, was davor gewesen ist. Sie bringt einen neuen Blick auf die Situation. Die Israeliten, sie erkennen, wir haben Gott falsch eingeschätzt. Eigentlich sind wir falsch gelegen. Und Gott hatte recht. Vielleicht ist ihnen bewusst geworden, dass sie in den zig Jahren der Wüstenwanderung nie mit diesen typischen Wüstenbewohnern Probleme gehabt hatten, sondern im Gegenteil, vielleicht sind sie all die Jahre vor noch schlimmeren Übel bewahrt worden. Ihre Schlangenkrise hat sie komischerweise nicht weiter von Gott weggetrieben, sondern zu einer Besinnung gebracht. Sie haben sich neu orientiert. Sie erkannten, dass das, was sie Gott vorgeworfen haben, eigentlich überhaupt nicht seinem ursprünglichen Plan und seiner Absicht entsprochen hat. Es war nie Gottes Absicht, sie in der Wüste sterben zu lassen. Und es klingt vielleicht ein Stück weit widersprüchlich oder paradox, aber ich glaube, das ist eine Erfahrung, die Menschen immer wieder machen. In großer Not, gerade dort, wo man es erwarten würde, dass sich Menschen von Gott abwenden, passiert es, dass Menschen nach Gott fragen, nach seiner Hilfe fragen, vielleicht sogar um Vergebung rufen. So manche Lebenskrise hat dazu geführt, dass Menschen nach Gott fragen und sich zu ihm hinwenden. Und im Fall der Israeliten hat diese Hinwendung eben so ausgesehen, dass sie bekannt haben, wir haben geschuldigt. Sie bitten um Vergebung und bitten Gott darum, dass er sie von den Schlangen befreit, dass die Schlangen verschwinden. Und das Schöne ist, Mose, obwohl der ja vorher sich einige Vorwürfe anhören durfte, er beginnt für das Volk zu beten. Und dann antwortet Gott zu Mose, fertige eine Schlange an und befestige sie oben an einer Stange. Jeder, der sie anschaut, nachdem er gebissen wurde, wird am Leben bleiben. Und Mose fertigte eine Schlange aus Bronze an und befestigte sie an der Spitze einer Stange. Jeder, der von einer Schlange gebissen wurde und dann die bronzene Schlange anschaute, blieb am Leben. Ich möchte da gerade nur auf diesen einen Punkt eingehen, nämlich die Art und Weise, wie die Israeliten Rettung erfahren. Das ist eigentlich ein bisschen befremdlich, denn es erinnert an magische Bräuche, die in der damaligen Zeit ganz üblich waren. Zum Beispiel in Ägypten hatte man so Schutzamulette, zum Beispiel in Schlangenform, die Schutz vor Schlangen und ihren Bissen bringen sollten. Und für die Israeliten ist es ja gerade ein Auftrag von Gott, dass sie sich von jeglichen, ich nenne es mal Hokuspokus, fernhalten sollen. Und dann ist da dieser Weg der Heilung, den Gott in Auftrag gibt, da soll er eine Bronzefigur machen und die einfach anschauen und dann passiert da irgendwas. Also das ist echt ziemlich eigenartig, wie ich finde. Aber ich glaube, es geht eigentlich gar nicht um diese bronzene Schlange. Ich glaube, dass es eigentlich um das Vertrauen zu Gott geht. Denn das ist ja genau der Anfang der Krise. Die Israeliten, sie glaubten nicht, dass es Gott gut mit ihnen meint. Im Gegenteil, sie misstrauen Gott. Sie wenden sich innerlich ab. Und es geht gerade bei diesem Schritt darum, dass sich die Israeliten innerlich Gott wieder zuwenden. Dass sie darauf vertrauen und ihr Vertrauen auf Gott setzen und dann erleben, dass Gott es gut mit ihnen meint, dass Gott zu ihnen gut war, ist und sein wird. Selbst an schweren Tagen und in Zeiten der Krise. Und diese innerliche Neuausrichtung, die Vertrauen auf Gott setzt, die passiert im Unsichtbaren, aber sie bekommt eine sichtbare Handlung zur Seite gestellt. Es ist der Blick auf die bronzene Schlange, der diese innere Hinwendung zu Gott zum Ausdruck bringt. Ich glaube, dass es bei dieser Geschichte von der bronzenen Schlange also eigentlich um eine Einladung von Gott geht. Eine Einladung von Gott, dass wir uns ihm wieder zuwenden, dass wir ihm Vertrauen entgegenbringen, selbst dann, wenn es nur ein erster Vertrauensschritt ist. Ein Vertrauen, das in der Folge weitere Vertrauensschritte braucht, Vertrauen, das wieder wächst, weil es ja zuvor erschüttert worden ist. Es geht darum, mit Gott wieder in Verbindung zu kommen. Soweit ein kleines Zwischenfazit zu der Geschichte mit der bronzenen Schlange im 4. Buch Mose. Aber diese Geschichte mit der bronzenen Schlange, sie geht noch ein Stück weiter. Denn offensichtlich wurde dieses Schlangenteil sorgfältig aufbewahrt, denn ungefähr 500 bis 700 Jahre später lesen wir davon, dass es dieses Ding noch immer gibt und dass es sogar in Verwendung ist. Das steht im 2. Königebuch Kapitel 18, da lesen wir von dem jüdischen König Hiskia, der so etwas wie ein Reformator war. Und da lesen wir, König Hiskia zerbrach die bronzene Schlange, die Mose gemacht hatte, weil das Volk Israel angefangen hatte, sie anzubeten, indem es Weihrauch vor ihr verbrannte. Die bronzene Schlange wurde Nehushtan genannt. Dieser König Hiskia ist ein Art Reformator, das habe ich schon gesagt. Er hat erkannt, bei unserem Glauben mit Gott, da läuft etwas schief. Als Israeliten sind sie ja eigentlich Volk Gottes, aber in ihrem Glauben, da geht es gar nicht mehr um Gott, sondern um ganz viele andere Dinge. Da werden zuvor Höhenheiligtümer, also heilige Orte an erhöhten Stellen genannt, spirituelle Orte, wo vielleicht Rituale gefeiert wurden. Da ist von Gedenksteinen und Götzenbildern die Rede. Und eben von dieser eigenartigen Reliquie, also dieser Schlange auf diesem Holzstock, die irgendwas in der Vergangenheit mit einem Wunder von Gott zu tun hatte, die nun aber angebetet wird. Und als König trifft er eine Entscheidung für sein Volk. Alles muss weg, bis nur noch Gott überbleibt. Das war ein radikaler Schritt und aus unserer heutigen Zeit, wo Glaubensfreiheit, Religionsfreiheit sogar ein Menschenrecht ist, stellt uns vielleicht ein Stück weit die Haare auf, wenn wir daran denken, dass es einen Mächtigen gibt, der sagt, wie man richtig an Gott glaubt oder wie man überhaupt zu glauben hat. Religionsfreiheit war damals noch kein Thema, aber ich glaube, das ist auch nicht der Punkt, um den es hier geht. Ich glaube, dass König Hiskia hier haarscharf an einer Sache dran ist, nämlich an einer kritischen Frage. Wem oder was vertraue ich im Leben? Wovon erhoffe ich mir guten Einfluss auf mein Leben? Was hilft mir dabei, mich im Leben zu orientieren? Wem oder was vertraust du in deinem Leben? Hiskia ist sich sicher, dass es in spiritueller Hinsicht Gott ist, dem er vertrauen soll. Hiskia vertraute dem Herrn, dem Gott Israels. Weder vorher noch nachher gab es einen König im Land Juda, der ihm gleichkam. Für Hiskia steht fest, Gott allein kann und soll man vertrauen. Und Gott vertrauen bedeutet für Hiskia gleichzeitig, alle Nichtgötter loszuwerden. Dazu gehört auch die bronzene Schlange, die in der Vergangenheit ja ein Zeichen von Gottes Güte und Liebe gewesen ist. Eben jene Schlange, wo schon einmal ein Wunder erlebt worden ist. Gerade diese Schlange ist so etwas geworden, was dem Glauben an Gott im Weg steht. Wie konnte sowas passieren? Ich habe versucht, dieses Problem in einem Reim aufzufangen. Das Ding wird zum King. Verzeiht mir bitte diese Sprachvermixung, aber es reimte sich einfach so schön, da konnte ich nicht widerstehen. Das Ding wird zum King. Und ich möchte es jetzt im Weiteren erklären. Bei der Bronzeschlange in der Wüste, da ging es ja darum, Gott zu vertrauen und sich ihm zuzuwenden. Diese innere Haltung sollten sie ja zum Ausdruck bringen, indem sie auf diese Schlange schauen. Und das hat ja einmal geklappt. Und wir Menschen sind ja lernfähig. Wir merken, wenn etwas klappt, dann mache ich es wieder. Und wenn etwas nicht klappt, wenn man schlau ist, dann lässt man die Finger davon und probiert es nicht wieder. Und nachdem Gott ja bereits einmal durch diese Schlange, durch dieses Schlangending, etwas Gutes im Leben der Israeliten bewirkt hat, kam der Gedanke auf, vielleicht funktioniert das ja ein zweites Mal. Ich glaube, das ist die Art und Weise, wie sich Rituale entwickeln. Aus religiöser Sicht ist ein Ritual, sage ich mal, ein Versuch, durch eine kontrollierte oder bewusste Handlung einen bestimmten guten Ausgang zu erzielen. Für die Israeliten bedeutet das, dass sie überzeugt waren, wenn ich mit der Bronzeschlange in Kontakt bleibe, dann wird sich Gott auch mir immer wieder mit Güte und Bewahrung und mit seinem Schutz mir zuwenden. Sie erhoffen und sie vertrauen diesem Ding, dass durch dieses Ding ihr Leben besser wird. Und vielleicht wirkt es auf den ersten Blick komisch oder abergläubisch oder unheimlich weit weg von unserer heutigen Zeit. Aber ich frage mich, ob wir wirklich so weit davon entfernt sind. Und ich war mit ein paar Leuten im Gespräch und das war hochspannend. Und ich möchte da jetzt einfach auf ein paar Dinge eingehen. Aber bitte, meine Absicht ist es nicht, da jemanden zu verurteilen oder zu bevormunden. Es sind einfach nur Beobachtungen, die ich in den Raum stelle und ihr dürft selbst oder ihr sollt selbst eure eigene Meinung dazu bilden. Ich denke da zum Beispiel an Glücksbringer oder Schutzengel. Wenn der dabei ist, dann hilft mir das. Aber wehe, ich vergesse das Ding. Dann ist die Schularbeit versaut, der Zug verpasst und nach dem Fußballspiel garantiert der Fuß gebrochen. Da ist Hoffnung, Erwartung in ein Ding da, das mir Gutes bringen soll. Ich sehe in den Zeitungen regelmäßig noch so Horoskopseiten, die da abgedruckt sind, mit einer Empfehlung, was man an diesem Tag am besten tut oder lässt, damit ich gut durch meinen Tag komme. Es gibt eine ganze Reihe an Bräuchen, wo ich mir davon erwarte, wenn die korrekt gefeiert wird, dann sind die Felder oder die Häuser gesegnet, dann wird es garantiert gut weitergehen. Oder vielleicht ist es einfach nur die Erwartung, dass wenn ich Gutes tue, dann kommt irgendwann aus dem Universum oder vom Karma oder von anderen Dingen Gutes zu mir zurück. Oder die Erwartung, dass wenn ich Geld und Einfluss habe, dass ich mir dann damit ein gutes und erfülltes Leben ermöglichen kann, weil ich ja gut abgesichert bin für die Zukunft. Und manchmal frage ich mich, ob das auch in frommen Kreisen solche Rituale gibt, die dann besonders geistlich klingen. Wenn ich genug Bibel lese oder bete, dann wird es mir gut gehen. Wenn es Tage gibt, wo ich es vergesse, dann geht garantiert alles sofort schief. Tja, jetzt habe ich vergessen, da weiterzuklicken. Ich habe da nämlich auch Bilder mitgebracht, damit ihr sehen könnt, was ich da meine. Ich glaube, was all diese Dinge vereint, ist diese Grundüberzeugung, die da lautet, wenn ich mich richtig verhalte, das Richtige tue, das richtige Ritual anwende, dann kommt Gutes in mein Leben hinein. Mit den richtigen Dingen wollen wir die Gegenwart oder die Zukunft zu unseren Gunsten, ich sag mal, manipulieren. Jetzt nicht negativ gemeint, sondern wir wollen es beeinflussen. Wir wollen etwas Gutes in unser Leben hineinbringen. Und das ist ja auch eine gute Absicht. Als Menschen würden wir gerne Gott oder das Universum auf etwas festnageln. Wir hätten gern reproduzierbare Ergebnisse, und zwar gute Ergebnisse. Und ich glaube, genau hier liegt das Problem. Das Ding wird zum King. Wir erwarten von bestimmten Dingen in unserem Leben, dass sie Gutes in unser Leben hineinbringen. Wir setzen unser Vertrauen in bronzene Schlangen, Glücksbringer, Geld, ethisch ehrbare Verhaltensweisen und erhoffen, dass sie als Gutes zu uns zurückkommen. Und ich stelle jetzt eine Behauptung auf, die ihr überhaupt nicht teilen müsst, aber ich mag sie trotzdem einfach mal in den Raum stellen. Es gibt eine Versuchung, bei der wir Dingen vertrauen, dass sie unser Leben besser machen. Und gleichzeitig sind wir diesen Dingen vollkommen egal. Es ist ihnen sowas von egal, wie es uns geht. Keins dieser Dinge weint um mich, wenn mein Leben den Bach runtergeht. Nichts davon freut sich mit, wenn mein Leben gerade ein Höhenflug ist. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass uns diese Dinge von demjenigen abhalten, dem wir nicht egal sind. Im Gegenteil, der, dem wir alles bedeuten, nämlich Gott, der eine innige Verbindung zu uns möchte. Und ich glaube, wir sehen es an dieser Bronzeschlange ganz gut, wie sich der ursprüngliche Zweck verändert hat. Es ging darum, mit Gott in Verbindung zu sein, alles in seine Hand zu legen und darauf zu vertrauen, dass er einen guten Weg weitergehen wird. Es ging bei der Bronzeschlange um nichts anderes. Es ging nicht darum, dass ich mein eigenes Wohlergehen damit erzwingen, durch ein Ritual zum Beispiel kann. Hiskia hat erkannt, dass dieses Bronzeding im Laufe der Zeit seinen ursprünglichen Zweck verfehlt hat. Trotz guter Absicht bewirkt es nicht das, worum es ging. Es führt von Gott weg in die Ferne. Darum musste es weg. Denn nicht das Ding wird zum King, sondern Gott allein ist der King. Und das hat interessanterweise Martin Luther schon gesagt zum ersten Gebot. Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Und ich möchte den Schwerpunkt auf das Vertrauen setzen. Gott über alle Dinge, von denen wir uns sonst etwas erhoffen, denen wir vertrauen, dass sie uns Gutes in Leben bringen. Es geht darum, Gott über alles zu vertrauen. Ich habe mit euch noch einen letzten Zeitsprung vor. Dieser Zeitsprung führt erneut 700 Jahre mehr in unsere Richtung. Es geht von Hiskia, dem König, hin zu Jesus. Denn auch dort taucht die bronzene Schlange von Mose noch einmal auf und verbindet ein paar Fäden. Und zwar in Johannes Kapitel 3, das wäre auch die Schriftlesung, da heißt es, dass Jesus spricht, und wie Mose in der Wüste die Bronzeschlange auf einem Pfahl aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn an einem Pfahl aufgerichtet werden, damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat. Und dann wahrscheinlich einer der berühmtesten Verse aus der Bibel: Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass es einen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Jesus spricht dort von sich selber als dem Menschensohn und zeigt, dass diese Bronzeschlange eigentlich ein Symbol für ihn selber ist, denn ihn verbindet eine ganze Menge mit diesem Symbol aus der Zeit des Alten Testaments. Die Schlange wurde auf dieser Stange erhöht und genauso wird Jesus an einem Holzpfahl, also Kreuz, erhöht werden. Jesus spricht da von seinem Tod am Kreuz. Was ihn mit dieser Schlange noch verbindet, ist, dass die Schlange, wie auch er selbst, Leben bringt. Der Blick auf die Bronzeschlange führte dazu, dass Vergiftete zurück ins Leben finden. Der Blick zu Jesus bringt uns ein Leben, das diese Welt überdauert und bis in die Ewigkeit reicht. Und sowohl bei der Bronzeschlange als auch bei Jesus geht es darum, zu vertrauen. Es ist so einfach und so schwierig gleichzeitig, diese innere Hinwendung zu Gott, wo es nicht mehr, aber auch nicht weniger braucht, als Gott zu vertrauen. Ich habe vorhin ja gesagt, Gott lässt sich nicht festnageln. Es gibt nichts, kein Ritual, womit wir Gott beeinflussen könnten, damit er sich mit seiner Liebe und mit seinem Segen uns zuwendet. Aber um ehrlich zu sein, war das nur halb richtig. Tatsächlich können wir Gott nicht festnageln, denn Gott hat sich selbst bereits längst festnageln lassen. Denn am Kreuz, da hat er bereits ein sichtbares Zeichen dafür gegeben, dass seine Liebe feststeht, dass er bereit ist, für uns sogar zu sterben. Wir haben das in den Liedern vorher auch gesungen, was Jesus am Kreuz getan hat, dass er bereit war, mit seinem Tod für unsere Schuld zu bezahlen, dass er die Trennung von Gott überbrücken will. Er hat die Schuld mit ins Grab genommen und mit seiner Auferstehung bringt er uns Leben und die Verbindung zu Gott zurück. Darauf lässt sich Gott tatsächlich festnageln, jeden Tag, nämlich dass seine Liebe fest bestehen bleibt. Und es braucht nicht mehr und nicht weniger als wie bei dieser Bronzeschlange, dass wir einen Blick auf Jesus richten, ihm vertrauen. Ein Blick genügt, um diese innere Hinwendung auszudrücken. Ich möchte darum zum Schluss bewusst eine Einladung aussprechen, nachdem es sowohl bei der Schlange ja um eine Einladung gegangen ist, als auch bei diesem Kreuz. Dass wenn du dieses Gefühl hast, dass du Gott in deinem Leben brauchst, mehr brauchst, neu brauchst, dass du ihn einlädst, auch in dein Leben zu kommen. Das kann entweder beim nächsten Lied passieren oder wenn du mit jemandem sprechen willst, auch im Anschluss an den Gottesdienst, dass du dich an jemanden aus der Gemeinde wendest, um diese Hinwendung an Gott auch festzumachen. So lade ich euch ein, dass wir mit diesem nächsten Lied die Bronzeschlange und die Geschichte drumherum hinter uns lassen und ganz auf Jesus blicken, der uns seine Liebe ja bereits gezeigt hat.